und herzlich willkommen zu den Nostromo-Gesprächen. Ich bin Sebastian und ich freue mich heute, einen ganz besonderen Gast hier begrüßen zu dürfen. Denn nach nunmehr 4 Jahren, als uns hier der Karl Friedrich König besucht hat und wir gemeinsam dann nochmal über den schwarzen Nazi gesprochen haben, haben wir wieder einen Regisseur hier in den Nostromo-Gesprächen und nicht nur einen Regisseur, denn wir haben heute zu Gast einen Regisseur, einen Kameramann, einen Editor, einen Drehbuchautor und Schauspieler, der an insgesamt 6 Langspielfilmen beteiligt war und die Regie dort geführt hat und 13 Kurzfilme mit realisiert hat. Und er ist vor allen vielen als Indie-Horror-Regisseur auch international bekannt. Die Rede ist natürlich von Tausend Sasser, David Brückner. Hallo und guten Abend.
Hallo, oh, da werde ich ja ganz rot. Das hast du ja sehr schön gesagt. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, genau. Den David, David ist richtig, ja. Genau, also nicht David, kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Den David, den habe ich jetzt vor ein paar Wochen kennengelernt. Da waren wir hier beim Filmland Sachsen und waren bei einem Workshop und dann beim Stammtisch. Und da sind wir kurz ins Plaudern gekommen und dann ging es dann darum, Mensch, was, hast du einen Podcast? Lass uns doch mal hier was zusammen machen. Und jetzt ist er hier auch hier, denn der David ist jetzt hier auch nach Leipzig gezogen. Und ja, wir hatten es ja schon angekündigt, wir wollten noch ein kleines zwischengeschobenes Halloween-Special machen. Und ja, das werden wir heute begehen, denn wir werden auf jeden Fall über 2 seiner Langspielfilme, Rapunzels Fluch, Teil 1 und Teil 2, sprechen. Aber natürlich habe ich auch noch viele, viele Fragen, auch eure Fragen, die ihr uns zugeschickt habt, die, ja, wir jetzt einfach mal durchgehen wollen. Ich fange auch mit der ersten Frage an. Die ist wahrscheinlich so banal wie trivial. Die hast du bestimmt schon 1000 Mal gehört. Aber wie bist du denn eigentlich zum Film gekommen? Wie hast du den Film für dich entdeckt und warum Regisseur?
Ja, okay, da kann ich wirklich ein bisschen länger, glaube ich, drüber quatschen. Und hab das auch schon oft beantwortet, glaube ich. Bei mir ging das los als Kind, ehrlich gesagt. Ich habe mir irgendwann, ich weiß nicht, mit 11, 12 Jahren Papas VHS-Kamera geklaut und habe damit fröhlich rumgefilmt und habe dann immer die ganze Zeit Ärger bekommen und hat immer ganz schlimm geschimpft. Aber habe dann mit dieser Videokamera kleinere Filmchen nachgedreht. Und es waren damals, wir sprechen von den Ende 90ern, Anfang 2000ern, irgendwelche Videospiele, die wir nachgestellt haben, Mortal Kombat-Kämpfe oder Filmszenen, die wir nachgestellt haben. Und so ging das so langsam los und ich hatte damals auch noch gar nicht die Möglichkeit, das zu schneiden, sondern wir haben uns das dann einfach nur erstmal auf VHS sozusagen angeschaut auf dem Fernseher und fanden das ganz, ganz lustig. Und irgendwann, ich war 15 Jahre alt, das war 2003, habe ich das hinbekommen, diese Kassette oder diesen Rekorder an den PC anzuschließen. Es gab ja auch kein Internet, ich hatte damals kein Internet, ich konnte nichts googeln, ich musste das irgendwie selber rausfinden. Ja, auf jeden Fall konnte ich das Material digitalisieren und habe gemerkt, oh Gott, das ist ja jetzt hier, ich kann es ja auf dem Computer angucken, abspeichern. Und oh Gott, was ist denn das hier für ein Programm? Irgend so eine Art Windows Movie Maker war das. Damit kannst du schneiden, damit kannst du irgendwelche Effekte machen und so weiter. Und so war ganz, ganz schnell der erste digitalisierte Kurzfilm von mir fertig. Und er hieß The Soldier, was eigentlich nur ich bin, 15-Jähriger, der im Neubaublock bei Glauchau unten in Sachsen sich selber mit der Waffe stellt. Ich war verkleidet als Soldat, das heißt, ich hatte irgendeine alte Jacke von meinem Papa an und eine Gasmaske und eine Software. Und genau der Zivilist war ich auch selber, ne, Gegenschuss sozusagen. Und das war einfach nur der Junge im T-Shirt und weiß ich, da habe ich auf mich geschossen und ich bin zur Seite gesprungen aufs Sofa, damit ich mir nicht wehtue und so weiter. Und drunter habe ich Musik gelegt und zwar Metal Gear Solid, also vom zweiten Teil habe ich mir Soundtrack drunter gelegt. Ja, da war ganz schnell dieser Film fertig. Ich glaube, der ging 2 Minuten. Den kann man sogar im Internet angucken. Ich habe den irgendwann mal, gerade die ganz alten Kamellen habe ich auch mal hochgeladen, weil ich ganz gern Leuten auch zeigen will, guck mal, so sehen die ersten Filme aus von jemandem, der Filme macht. Also schämt euch nicht, wenn ihr irgendwie einen Film dreht und irgendwie läuft da nicht alles richtig. Das sieht halt so aus am Anfang. Und genau, den gibt's online irgendwo zu sehen. The Soldier, müsst ihr mal bei Vimeo gucken, bei ghostpictures.de oder Oldies oder so, da gibt's den.
Den werde ich auf jeden Fall in die Shownotes reinhauen und den verlinken. Da könnt ihr direkt drauf zugreifen. Jetzt ist das aber eher so, ich würde mal sagen, was Actionmäßiges, was Abenteuermäßiges. Die Frage ist natürlich, du bist ja eher als Horrorfilmregisseur ja auch bekannt geworden, auch vor allen Dingen auch durch deine letzten Projekte. Und mich würde eher interessieren, wie bist du denn eigentlich zum Horror gekommen? Also was hat dich sozusagen dazu bewogen, so, Mensch, wir brauchen jetzt hier Horrorfilme?
Ja, eigentlich der zweite Kurzfilm war direkt ein Horrorfilm, der hieß Blood Ghost, und da hat sich auch dieser Filmgruppenname schon rauskristallisiert, dieses Ghost Pictures. Ich glaube, das hieß noch Ghost Productions oder irgendwas. Hatte einen leicht anderen Namen, aber da hat sich das schon so ein bisschen gefestigt. Und es war ein Horrorfilm, war ein Slasher. Also wirklich sowas wie Halloween mit einem Killer, der dann im Kinderzimmer rumgegangen ist und Freunde und meine Schwester und was weiß ich gejagt hat. Und warum Horror? Ich weiß gar nicht so richtig, wieso. Es hat mich halt schon immer fasziniert, Horrorfilme. Die ersten Erinnerungen sind Filme wie, ich kann mich erinnern, wie ich irgendwie der Werwolf von Tucker Mills gesehen hatte, glaube, und The Howling 1, auch auf VHS aufgenommen irgendwie. Die Nachbarin hat es irgendwie aufgenommen. Und ich habe den dann angeguckt, auch mit so einem Spielzeuggewehr im Bett, und hatte voll Schiss vor diesen Werwölfen. Also Werwölfe waren auch mal ein ganz großes Thema früher als Kind. Nee, genau, ich fand das schon immer spannend und cool. Und ich glaube da auch viel über das Gaming, weil ich habe 1996 ist Resident Evil rausgekommen. Ich war 9 Jahre alt, als ich das auf PlayStation gesehen habe, dieses Intro. Und ich war fasziniert, wie gruselig, also ernst gemeint gruselig dieses Intro war, mit diesen Hunden und diesem Blut, was da gespritzt ist und so weiter. Und das Spiel natürlich dann auch, ne, wenn da die Hunde irgendwie durchs Fenster springen und die Zombies da auftauchen. Und das hat mich fasziniert. Also schon in jungen Jahren bin ich schon mit Horror in Verbindung gekommen, ohne dass mein Papa irgendwie gesagt hat, hier, guck dir mal einen Horrorfilm an. Der fand das eher nicht so gut, aber es ging dann halt über Freunde, die älter sind als ich. Und ich war fasziniert über diese Welten, die es da gibt. Und deswegen war auch der erste Schritt, als man dann die Kamerate, ey, das will man jetzt auch umsetzen, was da irgendwie im Kopf ist, diese Szenen, die man gesehen hat. Dann war klar, irgendwie Horror macht Spaß, irgendwie das zu inszenieren, ja.
Wenn du sagst, dass du da so schon als zweiten Kurzfilm damit angefangen hast, wir reden jetzt von Anfang 2000ern oder noch in den 90ern?
Nee, Anfang 2000.
Anfang der 2000er. Das war ja sozusagen, ich würde mal sagen, Peak DV-Kamera. Habt ihr da auch noch klassisch mit DV-Kameras oder habt ihr noch mit Videorekordern noch gearbeitet?
Na genau, es waren ja diese, ich glaube, SVHS-Dinger, also so kleine VHS-Kassetten. Und in diese Mini-DV-Ära bin ich dann später gekommen. Also Mini-DV war dann das nächste Ding. Und dann war es halt cool, weil das war halt schon ein digitales Format. So, ne? Man konnte es über Firewire einen Computer verbinden. Und die Qualität war natürlich nochmal deutlich besser. Aber ja, die ersten Schritte waren diese VHS-artigen Filme, die ich dann versucht habe, mühselig über irgendein gelbes Kabel da an den Computer zu bringen. Und heutzutage hat es natürlich auch einen coolen Look, ne, weil man dann auf einmal diesen, ja, dieses filmische irgendwie hat. Also man ist zwar kein Super 8 Look, aber es geht so ein bisschen in die Richtung, und das hatte schon was. Und gerade für so Horrorszenen, wir hatten ja auch Zombiefilme und so gedreht in irgendwelchen leerstehenden Schweineschlachtereien und so, alles, was es auf dem Dorf da gab, ne, hast du da genutzt. Natürlich mal eingestiegen, weil die waren ja leerstehend. Und da dann irgendwelche Horrorfilme zu drehen, wo man die Hälfte nur sieht und das Bild ist matschig und es ist viel zu dunkel und so weiter. Das hat auch schon irgendwie einen Vibe gehabt, fand ich. Hat Spaß gemacht.
Ich würde gerne mal auf dieses Thema so Indie-Horrorfilm würde ich gerne mal einsteigen. Und zwar, das Indie-Horror ist ja eigentlich, wenn du so willst, ja so ein Subgenre vom Horror-Genre. Das ist ja wirklich wie eine kleine Nische, die ja viele auch für sich besetzt haben. Nicht zuletzt eben halt auch große und bekannte Filmproduktionsfirmen. Jetzt aktuell zum Beispiel Blumhouse, aber in den 80ern gab es ja auch Troma. Und dann haben wir natürlich, dürfen wir ja auch nicht vergessen, Asylum. Die Asylum gibt es ja auch noch. Und bei denen ist es ja so, die wollen ja absichtlich Scheißfilme machen oder sagen wir mal so Trashfilme machen. Andere wiederum haben halt einfach geringe Produktionskosten und haben dafür aber eine hohe Vermarktungsdichte, um die sozusagen an die KäuferInnen da halt da draußen hinzubekommen. Und meine Frage ist tatsächlich, wo ziehst du denn eigentlich für die Grenze für dich, was wirklich das echtes Indie-Film machen ist, beziehungsweise in dem Fall auch Indie-Horror-Film machen ist?
Also ich finde, also gerade so Firmen wie Asylum oder Plumhouse, das hat eigentlich auch nichts mit Indie zu tun. Klar sind es irgendwie, also Asylum eher ein Indie-Thema oder eine Indie-Produktionsfirma, aber die Art der Filme, die sie machen, wie die vertrieben werden, hat nichts mit Indie zu tun. Ich finde so Filmemacher wie Sam Raimi mit Tanz der Teufel oder Peter Jackson mit seinem ersten Film Bad Taste und so weiter, das sind halt Independent-Filmemacher, weil die haben irgendwie das genutzt, was sie hatten. Ich glaube, Sam Raimi war auf einer Filmschule, deswegen konnte er natürlich auch schon da ein bisschen Equipment zusammen kratzen und konnte da wirklich einen coolen Film darstellen, hat natürlich auch ganz viele Effekte, glaube ich, selber gebastelt und so weiter. Und Peter Jackson halt auch, ne? Der hat dann auch irgendwelche Masken in seinem Backofen da gebacken und so weiter. Und damals natürlich alles auf Film aufgenommen. Diese Möglichkeit, da war ich ja natürlich schon vorbei gerutscht. Ich musste keine Kamera mehr finden, die auf Film aufnimmt, und das hätte auch gekostet. Ich hatte schon das Privileg zu sagen, okay, das Aufnahmeformat ist halt kostenlos, weil es ja nur irgendwelche Kassetten sind, die man überspielen muss. Aber genau, das Thema Indie würde ich da sehen, dass du halt vieles irgendwie selber machen musst, dass du keinen hast, der dir irgendwie Geld auf den Tisch legt oder eine krasse Idee hat und sagt, mach daraus mal einen Film und dann vermarkten wir das irgendwie und bringen das überall rein, sondern da gibt's Leute, die machen halt einen Film, weil die irgendwie eine Idee haben, nutzen die Möglichkeiten, die sie haben, und wissen auch gar nicht, wo der rauskommen soll. Vielleicht soll er auf ein Festival laufen oder vielleicht auch nur bei Freunden irgendwo bei einem schönen Abend. Und dann werden die erfolgreich. Ich glaube, ja, gerade so Leute wie Peter Jackson, Sam Raimi, die haben eigentlich ganz gut gezeigt, was Independent-Film ist. Und heutzutage ist es natürlich für uns deutlich einfacher geworden, die Möglichkeiten, die wir nutzen können, die Kameras, die Werkzeuge, sind halt erschwinglich geworden und einfach. Und deswegen sprießen die Indie-Filme-Gruppen überall aus dem Boden, was aber für mich eigentlich nur Vorteile hat. Auch Nachteile, aber eher Vorteile, würde ich sagen.
Da habe ich eine Anschlussfrage dazu. Und zwar, wenn wir heute hier auch über Rapunzels Fluch sprechen. Der Film ist ja eigentlich, wenn man so will, ein klassischer No-Budget-Movie. Und viele Leute sagen aber so, du bist so klassisch so Low-Budget-Horrorfilm-Maker. Was ist denn der Unterschied zwischen Low-Budget und No-Budget?
Ja, ich glaube, also der Unterschied offiziell ist ja der Betrag des Budgets. Und als No-Budget, ich glaube, das sind immer noch Filme, die 100.000 Euro haben, Budget oder so. Also was halt schon eine Menge ist. Und das nennt man trotzdem No-Budget. Und Low-Budget geht, glaube ich, bis zu einer Million sogar. Wo du auch sagst, hey, eine Million, wo ist das Low-Budget? Kann auch sein, dass sich das ein bisschen, also dass die Summen sich anders zusammensetzen. Aber genau, eigentlich bei den Budgets, also gerade Rapunzels Fluch 1 und 2, die haben alle so um die 30.000 Euro gekostet pro Film, ist das klassische No-Budget-Film. Für unsere Verhältnisse oder in der Szene, in der wir tätig sind, würdest du schon sagen, okay, ist ein Low-Budget-Film, weil es Menschen gibt, die müssen auch mit weniger Geld auskommen, um einen Film zu drehen. Also 30.000 Euro ist schon eine Menge, vor allem wenn sie halt ohne Förderung verfügbar gemacht wurde oder mit eigenen Mitteln oder sowas. Deswegen, ich glaube, der Großteil ist tatsächlich als No-Budget erkennbar. Und der Großteil der Filme, die ihr auch irgendwie kennt und guckt, das sind eher sogar schon Low-Budget-Filme anstatt normal budgetierte Filme.
Was hätte denn Rapunzels Fluch der Erste gekostet, hättest du allen die Gage gegeben, die sie eigentlich normalerweise bekommen würden? Was hätte der denn da gekostet?
Ja, also ich habe das nie ausgerechnet, aber das ist natürlich klar. Ne? Man arbeitet ja mit Rückstellung beziehungsweise mit kleinen Summen, um da für 30.000 Euro so einen Film auf die Beine zu stellen. Das ist klar. Das Team ist zwar auch klein gehalten im Gegensatz zu großen Filmen, aber auch da hätte man jetzt jeden diese Verdi-Tagessätze da gezahlt, ich weiß nicht, da wärst du wahrscheinlich auch ganz, ganz schnell auf ja, hättest die 100.000 wahrscheinlich schon ankratzen können, kann ich mir vorstellen. Aber das war ja wirklich, wir haben ja durch zig Möglichkeiten, die ich halt hatte, und darauf war ja der Film dann auch konzeptioniert, konnte ich halt Geld sparen und deswegen konnte ich auch sagen, okay, für 30.000 Euro kann ich so einen Film drehen. Bestes Beispiel zum Beispiel Übernachtungskosten, wo das vielleicht pro Person schnell mal 100 Euro pro Nacht kosten kann, hat das mich vielleicht, keine Ahnung, 8 Euro gekostet, weil meine Mutter in einem Studentenwohnheim arbeitet und die uns da ein paar Zimmer zur Verfügung gestellt haben. Und ich habe dann halt diesen sehr reduzierten Lohn musste ich dann oder Betrag musste ich nur zahlen. Und deswegen konnte man durch diesen Trick oder durch diesen Umstand, den man hatte, sehr, sehr viel Geld sparen. Auch Catering, da wurde auch ganz viel irgendwie selber gemacht. Also wir hatten keine große Catering-Firma, die uns da Sachen gemacht hat, sondern da hat teilweise auch irgendwie mein Papa mal was gegrillt oder Menschen aus der Stadt haben da den Kochtopf angeworfen und für das Team gekocht. Und genau, man so kann man sich's vorstellen. Also es gibt auch viele Filme, die weiß nicht, die holen sich ein Airbnb-Haus oder so, dann drehen sie da diesen Horrorfilm, aber das Team, das schläft halt auch in dem Haus direkt, also in dem Set sozusagen. Und genau, so kann man halt das Budget versuchen niedrig zu halten und kann einen gut aussehenden Film machen. Aber klar, da brauchst du wirklich auch das gesamte Team, was da irgendwie dahinter steht und sagt, okay, wir unterstützen das jetzt mit Arbeitszeit, mit Man- und Woman-Power und und versuchen halt diesen Film auf die Beine zu stellen und hoffen, dass er dann erfolgreich wird.
Apropos Erfolg. Rapunzels Fluch ist ja, wenn man so will, ja gar nicht unerfolgreich. Ich habe immer ein bisschen in der Bubble rumgefragt. Ich kenne tatsächlich auch einige den Film. Du hast da ja auch wirklich eine krasse Promotion gemacht, muss man wirklich sagen. Also der ist ja, wenn man sich auch nur ansatzweise mit Filmen ein bisschen auseinandersetzt, vielleicht auch nur mit Horror, ist man daran nicht vorbeigekommen. Jetzt ist tatsächlich, mich würde mal interessieren, hast du den Film schon im Vorfeld auch schon verkaufen können? Hast du schon Leute gefunden? Hast du Abnehmer gehabt? Gab es da sozusagen einen Markt, wo du hingehen konntest, sagst, hier, ich habe da den Film und verkaufe den. Wie bist du da im Vorfeld schon rangegangen?
Das war ja ganz klassisch beim Rapunzel. Also die Filme davor, die waren ja eher, mein erster Film, Dead Survivors, dieser Zombie-Film, den habe ich ja erstmal so aus der Kalten gedreht am Wochenende mit Freunden, verschiedene Drehblöcke geplant und so weiter, hat 0 Euro, es war wirklich 0 Euro Budget. Ich war auch arbeitslos oder jugendarbeitslos zu der Zeit, also das war wirklich so ein Herzblut-Projekt. So, und jetzt kam dieser Dead Survivors, dann kam Iron Wolf, dann kam Paranormal Demons und ich hatte halt 3 Filme auf meiner Seite sozusagen, wo ich zeigen konnte, okay, ich habe Filme gedreht, deutsche Filme und vor allem englische Filme, die irgendwie international schon vertrieben wurden, auch wenn die kaum Geld gekostet haben. Und jetzt kam halt ein Vertrieb und die Möglichkeit, dass er gesagt hat, okay, wir hätten hier das Budget, 30.000 Euro oder 25.000 Euro, und können dir das zur Verfügung stellen, wenn du uns bis zu dieser Deadline halt den Film fertigstellst. Das Genre sollte Horror sein, es sollte irgendwas mit Märchen sein und ansonsten hast du freie Hand, was das angeht. Und dann habe ich und Mario von Czapewski, der das Drehbuch geschrieben hatte, in engem Austausch haben wir uns überlegt, okay, was könnte das sein, was könnten wir für ein Märchen erzählen und in die heutige Zeit bringen und das dann halt so gepitcht und dann ich fand's auch crazy. Ich habe Vertrag unterschrieben und hatte dann eine Woche später das Budget auf dem Konto so. Und das ist halt super, weil ich dann auch sagen konnte, okay, ich habe das Geld hier, liebes Team. Und du konntest das Geld verteilen. Also konntest, keine Ahnung, in die Vorproduktion gehen, Ausstattung besorgen, Masken erstellen oder Effekte. Und das war halt super. Und das hat für die Art von Film natürlich sehr geholfen, dass man halt dieses Vertrauen hatte. Genau, und das war der Verleih, der den dann auch rausgebracht hat. Es war letztendlich eine Auftragsarbeit, wenn du es so siehst, weil der natürlich auch entscheidet, wo kommt der Film raus, in welche Länder kommt er und so weiter. Und genau, der hat dann seine Auftragsarbeit hat er dann bekommen für das Geld. Wir sind auch in der Zeit geblieben und ich muss auch sagen, ich bin unter dem Budget sogar geblieben. Also es ist sehr gut gelaufen. Aber Spoiler, das war nicht immer so. Die anderen Projekte waren sehr über dem Budget und das musste ich natürlich dann selber zahlen. Aber so ist es manchmal.
Da hast du schon auch einen kleinen Punkt schon mit vorweggegriffen, den will ich gleich nochmal aufgreifen. Und zwar hast du auch schon den Marco erwähnt, der das Drehbuch geschrieben hat. Und ich habe mir, als ich das gesehen habe, auch schon im Vorfeld die Frage gestellt, wie seid ihr eigentlich auf Rapunzel gekommen? Also warum ist es Rapunzel geworden? Was hat euch da eigentlich gecatcht halt dran, dass es die Rapunzel geworden ist?
Oh, das weiß ich auch gar nicht mehr so richtig. Also, mich hat erstmal bei dem Projekt gecatcht, dass es ein Märchenthema ist und dieses, dass du halt diesen deutschen Brüder Grimm, dass du da irgendwie ein Teil von sein kannst, ne? Also, dass du halt sagen kannst, okay, als moderner Geschichtenerzähler bist du, kannst du dann mit denen halt zusammenarbeiten und entleist halt die Figur und machst daraus so eine Horrorvariante. Ich glaube, das Rapunzel-Thema, ich weiß gar nicht, woher das so richtig kam, warum ich da so fixiert war. Das Einzige, was ich halt weiß, ich bin halt großer Junji Ito-Fan und mag halt diesen asiatischen Horror. Genau, ist ein japanischer Manga-Zeichner. Und ich fand seine Ästhetik super. Und ich hatte dann halt auch dieses Bild dieser Rapunzel mit diesen langen Haaren und diese hagere Gestalt und so weiter im Kopf. Und da hat mich dann auch noch ein Comiczeichner unterstützt, Marcel Hückenschütt, und hatte auch dieses Creature dann schon designt. Deswegen war da auch relativ schnell für mich ein Bild vor Augen. Wie sieht denn diese Figur aus? Und ja, dann war irgendwie klar, okay, mit dieser Figur kannst du, glaube, ganz coolen Horror erzählen. Ich glaube, die Vorlage ist ja auch so, da gibt es ja halt dann diese Hexe, die Cotel oder wie die heißt, und was ja auch schon in diese düstere Richtung geht. Bei uns ist ja so, es ist ja auch die originale Rapunzel. Also das mit Rapunzel, das hat alles so geklappt, die gab es halt wirklich, aber die ist halt jetzt von einem Dämon besessen. So geht der Film halt los. Und die muss halt exorziert werden. Wir sind ja natürlich in Deutschland und müssen halt schön wieder Jesus zurückbringen in die Frau. Und daran stirbt sie halt dann. Und somit wird dieser Dämon geboren. Und das fand ich halt auch irgendwie cool, dass es, ja, dass es diese historische Figur auf einmal in der richtigen Welt gab. Genau, ja, das fand ich cool an der Story.
Kurzen Einschub allgemein mal noch zum deutschen Genrefilm, vor allen Dingen auch zum deutschen Horrorfilm. Das ist ja wirklich absolut super nichtig und das ist auch nicht gefördert. Also ich habe auch nicht das Gefühl, dass sich da auch irgendwas bei den Förderanstalten auch ändern wird. Wir beide waren ja jetzt nur beim Filmverband Sachsen, du bist ja auch Mitglied. Ich habe gerade meinen Antrag gestellt. Also, und da kam auch schon so ein Kommentar, ach, Horrorfilm, na, gucken wir mal, ob das hier noch gefördert bekommen. Und ich habe trotzdem da immer so einen leichten Sarkasmus da immer rausgehört, weil das ist gefühlt hier trotzdem immer noch so ein absolutes Unding. Wie siehst du denn eigentlich die Entwicklung Genrefilm allgemein in Deutschland? Glaubst du da tatsächlich noch, dass das wirklich eine Zukunft hat? Oder bleibt es wirklich bei den großen Streaminghäusern wieder hängen, die das, was das Thema betrifft, wirklich sehr viel, viel Arbeit da geleistet haben? Also wir brauchen einfach nur an Dark einfach zu denken. Das wäre ein sehr schönes Beispiel. Genau.
Ja, genau, oder Blood Red Sky, auch bei Netflix, ne, also auch ein super cooler Film von Benjamin Munzheimer. Ja, ich finde es ja auch immer irgendwie funny, ne? Ich habe dann irgendwann ja auch gesagt, okay, du machst ja jetzt diese Horrorfilme, auch damals halt schon durch die Kurzfilme ging es sehr oft in die Horrorrichtung. Dann die ersten Filme natürlich auch Horror, weil wie willst du denn auffallen ohne Budget in Deutschland? Wie willst du da irgendwie international bekannt werden? Und deswegen war die Idee, okay, machst halt diesen Zombie-Film und man fühlt sich auch wohl in dem Genre und so weiter, und deswegen bin ich auch geblieben. Aber es ist natürlich heute echt manchmal, wo ich mir auch so denke, okay, David, macht das Sinn, so die Fahne hochzuhalten? Du stellst dich überall vor als der Horrortyp, du hast deine 6 Filme gemacht, bist gerade so am 7. dran, was so ein großes Gemeinschaftsprojekt wird. Du probierst tatsächlich, ich probiere ja gerade Förderung für Horrorfilme, einen Langfilm, dann noch einen Kurzfilm. Und also ich habe eine gewisse Selbstbewusstsein entwickelt, auf jeden Fall auch über die letzte Zeit, auch als Filmemacher im Indie-Bereich, brauchst du ja ein dickes Fell irgendwann, weil klar, du findest tausende Sachen, die an den Filmen nicht funktionieren oder die Menschen lächerlich finden und so weiter. Also Kritik ist ein großes Thema. Und das habe ich aber schon immer abbekommen und konnte das immer ganz gut kanalisieren irgendwie. Und jetzt natürlich auch ja, selbstbewusst auftreten und sagen zur Förderung, ey, ich bin ein Horrorfilmemacher, ich komme jetzt, war jetzt 10 Jahre in Berlin, ich bin jetzt hier, jetzt lasst uns doch mal einen Horrorfilm hier drehen, so, ne? Und trotz alledem gibst du einen Antrag ab. Es wird schon damals, also war schon die Erfahrung, dann wird da was abgelehnt, man erfährt nicht warum und so weiter. Und dann versuchst du wieder ein bisschen was dran rumzudeichseln, versuchst es ein bisschen nicht seichter zu machen, aber noch mehr Inhalt vielleicht reinzubringen oder keine Ahnung, also so ein bisschen mehr Richtung förderungsfähig zu gehen. Aber ja, das ist ein Kampf. Ich bin gerade in dem Kampf. Ich weiß nicht, ob es erfolgreich wird. Wird super geil, wenn es so wäre. Und was ich aber weiß, ich werde den Kampf auf jeden Fall weiterführen, weil ich finde, es ist wichtig, dass wir in Deutschland Genrefilme produzieren. Genrefilme sind die Filme, die wir uns alle angucken. Wir müssen uns nur die Kinozahlen angucken oder Streaming-Zahlen. Was angeguckt wird, sind Genrefilme. Klar, Comedy ist ein Genre, aber halt auch in die düstere Richtung. Sei es Action oder sei es dann halt ein Thriller oder sei es halt Horror. Und die gesamte Europäische Union schafft es, gute Genrefilme zu machen und die halt auch zu fördern, beziehungsweise zu unterstützen. Und in Deutschland ist es halt so schwer. Also hätten wir die Streamer gerade nicht, hätten wir auch ein großes, großes Loch. Und dann gibt es halt ganz, ganz wenig, was gefördert wird oder halt nur mit Unterstützung von größeren Produktionsunternehmen gefördert wird. Und dann kommt lange nichts und dann kommen die Indie-Filme. Und das ist halt schade. Deswegen versuche ich das ja so ein bisschen als Alleinkämpfer zu sagen, okay, hier, ich bin der Typ, jetzt lass mal hier in Sachsen-Anhalt, Thüringen, lass doch mal hier geilen Horror-Scheiß produzieren. Muss ja kein Splatter sein, muss ja kein Terrifier 3 sein. Bin ich völlig dafür, dass wir da ein bisschen Inhalt reinbringen, ein bisschen Historie und Elevated Horror erzählen auch, ne? Also richtig schöne atmosphärische Filme. Ich würde jetzt auch kein Iron Wolf 2 fördern lassen. Das macht keinen Sinn, so einen Gummiwolf-Film zu drehen, der gegen Punks kämpft. So, das macht keinen Sinn. Aber genau, wir müssen da dranbleiben. Und ich hoffe, dass nicht nur ich, sondern auch ganz, ganz viele andere Menschen das weiterhin probieren, über Förderung ihre Filme groß werden zu lassen. Auf jeden Fall.
Hoffnung kann uns da auch tatsächlich einen Filmemacher hier in Deutschland geben, nämlich der Tilman Singer. Wir hatten auch schon hier im Podcast über einen gesprochen, nämlich über Loose, ein fantastischer Film auf 16 mm gedreht. Habt ihr den da draußen noch nicht gesehen? Schaut ihn euch unbedingt an. Und er hat jetzt auch aktuell Cuckoo im Kino laufen gehabt. Eine verrückte Mischung aus irgendeinem David Lynch-Film und ich weiß nicht, was das, was halt Tilman Singer halt so macht. Das gibt mir selber auch so ein bisschen so Auftrieb, so okay, es geht tatsächlich auch und die Filme sehen vor allem auch wirklich fantastisch aus. Also die sehen halt nicht typisch deutsch aus oder typisch europäisch, sondern der hat halt auch ein gutes Gespür für Setting, für Ausleuchtung. Und das ist ja auch so ein Ding, wo man ja auch den deutschen Film ja auch von anderen internationalen Filmen unterscheiden kann, nämlich am Look und an dem Feel. Also so geht's mir halt, ne? Wir sind hier viel in sehr dunklen Bereichen, es ist meistens immer taggrau und wir haben es nie so brutal heiß wie in Los Angeles oder sonst irgendwas. Das gibt ja schon eine ganz andere Lichtstimmung, also müssen wir auch anders mit dem Licht umgehen. Genau. Ich habe noch viele andere vielleicht technische Nachfragen, aber das würde ich gerne machen, wenn wir dann in den Film reingehen und zwar in den ersten reingehen. Rapunzels Fluch Teil 1. Magst du es ganz, 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 ganz kurz zusammenfassen? Um was geht's denn in dem ersten Rapunzel?
Ja, im Rapunzel, ich habe es uns ja schon ein bisschen erzählt, genau, die Rapunzel ist von einem Dämon besessen, von der bösen Hexe. Der Vatikan muss jetzt den Dämon austreiben und die stirbt. So, das sind die ersten Minuten im Film. Und jetzt viele, viele Jahre später kommt die Nachfahrin des Paters, der Rapunzel ausgetrieben hat, in das Schloss in Klauchau in Sachsen und um dort halt einen Horrorfilm zu drehen oder ein Filmprojekt umzusetzen und wundert sich dann, warum auf einmal so merkwürdige Sachen da passieren und ihre Crew so nach und nach wegstirbt. Genau, stellt sich raus, die Rapunzel jagt dann halt die Nachfahren. Genau, kurz gesagt, darum geht's in Rapunzels Fluch 1.
Super. Ich habe den Film jetzt vor 2 Wochen gesehen, da war ich gerade im Urlaub, da habe ich mir den angeschaut und man geht ja gerade bei so einem Indie-Film, geht man da, ich sag vorsichtig immer auch vom Schlimmsten aus, so okay, hier kann ja viel passieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte sehr viel Spaß beim Sehen, also der hat halt, der nimmt mich halt die ganze Zeit mit, der nimmt mich gut an die Hand und der hat halt auch einen guten Drive und ein gutes Pacing, finde ich auch. Also das ist euch super gelungen und natürlich, man merkt halt schon, wer hier Schauspieler ist, beziehungsweise nicht Schauspieler ist, da merkt man dann doch schon auch die Grenzen, auch der eine oder andere Anschluss eben halt, der da nicht sauber ist. Das kann ich tatsächlich komplett alles übersehen. Was ich gerne rausfinden wollen würde von dir ist, wenn du von oben so ein bisschen auf den Film drauf schaust, was ist denn so deine Lieblingsszene oder was sind so deine vielleicht zwei Lieblingsszenen im Film oder wo du sagst so, das ist so der Kern von diesem Film. Was macht so diesen Film aus, vielleicht anhand einer Szene oder vielleicht sogar zwei Szenen?
Ja, genau. Ja, also klar, also ich bin ja auch mein größter Kritiker selber und ich weiß auch, wie die Filme umgesetzt werden. Wie gesagt, Budget haben wir schon drüber geredet, aber auch die Herangehensweise bei dem Dreh war ja auch krass. Also wir haben ja in dem Original Schloss gedreht im Museum sozusagen und konnten dann nachts dort rein, aber halt auch nicht die ganze Nacht, sondern nur bis 22 Uhr oder sowas. Das heißt auch ganz knappe Deadlines. Dann war das Team auch sehr klein. Also wir hatten einen Kameramann und dann halt ein paar Jungs, die Licht aufgebaut haben. Und das Licht bestand irgendwie aus drei LED-Flächen. Also nicht mal irgendwie eine Softbox oder sowas. Also auch rein technisch gesehen, ganz, ganz kleiner Film. Und deswegen ist er auch, also es gab auch, weiß nicht, ganz wenig Takes und so weiter. Man musste wirklich durchrushen, dass man da irgendwie innerhalb von einer anderthalb Woche da diesen Film dreht. Weil je länger der Film dauert, desto mehr will die Crew essen, desto länger muss die Crew übernachten und desto teurer wird das. Das war das größte Bottleneck an dem Film. Genau, und deswegen ist er sehr, ja, ich finde auch lustig so. Der hat Charme. Aber der hat natürlich auch so seine Ecken und Kanten, wo du sagst, ja, okay, gut. Wir versuchen ja da auch irgendwie Mittelalter zu erzählen und da reitet dann der Pastor irgendwie auf dem Pferd geil in das Schloss ein. Und dann siehst du natürlich auch noch Regenrinnen und so ein Zeug, ne, weil du das gar nicht digital entfernen könntest oder das Know-how fehlt oder das Set sowieso gar nicht ändern kannst, weil es ist halt so, wie es da ist, dann das Schloss. Lieblingsszenen. Ich glaube, oder so Szenen, die im Gedächtnis bleiben, sind wahrscheinlich tatsächlich diese Sexszene bei Rapunzels Buch 1 mit dem YouTuber und Comedian Davis Schulz und der wunderbaren Sophie Swan, die jetzt aktuell in New York ist. Auch für beide, glaube ich, der erste große Langfilm. Und die haben auch super harmoniert, waren super, super cool drauf bei den Dreharbeiten. Genau, und die mussten halt irgendwann als junges, verliebtes oder die wissen noch nicht, ob sie verliebt sind, auf jeden Fall knistert zwischen denen, wird natürlich im Horrorfilm dann auch die Hüllen fallen gelassen und dann gab es halt die Sexszene. Was jetzt daran aber spannend ist, nicht nur, dass die Sexszene irgendwie in einer Kirche stattfindet, was auch schon gotteslästernd ist oder so, sondern dass sich während der Sexszene die liebe Sophie verwandelt in Rapunzel sozusagen oder besessen wird und während des Sex dann dem Davis da die Kehle rausreißt. Und das fand ich halt, das war schon eine coole Idee so. Das sah auch umgesetzt ganz cool aus, der Effekt war cool mit dem rausgerissenen Hals und so weiter. Und was dann halt im Kopf blieb, war halt dieses, also ihr müsst euch vorstellen, wir sind da irgendwie, weiß nicht, zu viert in dieser Kathedrale. Ich habe schon irgendwelche lüsternden Crewmitglieder rausgeschickt, weil sie alle natürlich gucken wollten, wie die Leute da nackig aussehen. Und dann drehen wir halt diesen Film, dann ist halt Davis tot. Und Sophie ist halt noch Dämon. Und dann sage ich halt so, okay, der ist jetzt tot, aber jetzt mach mal weiter. Rutsch mal weiter auf seinem Leichnam rum. Also wirklich so eine ganz perfide, eklige, nekrophile Idee, die dann so aus dem Dreh oder aus dem, ja, vom Drehen entstand. Und das wurde umgesetzt und das war dann irgendwie auch crazy. Aber ich glaube, das kommt doch ganz schön cool rüber oder verstörend rüber. Und das ist halt auch sowas, das stand nie im Drehbuch. Das ist dann halt zwischen uns entstanden, zwischen viel Vertrauen auch zwischen Schauspielern und mir und dem Team. Und deswegen ist da so eine ja, coole Szene hängen geblieben. Was ich nicht doch so mochte, auch rein, weil die Zeit fehlte, ist halt das Finale, weil das dann auch gerusht werden musste, der große Finalkampf. Auch im Hellen gedreht und so weiter, weil wir nicht die Zeit hatten, das irgendwie cool einzuleuchten oder es im Dunkeln spielen zu lassen. Aber das war halt auch wieder cool, weil das konnte ich ja im zweiten Teil halt nachholen, dieses Finale, ne? Wo ich dann sagen konnte, okay, jetzt lassen wir die mal so richtig schön spratzen. Ja, genau.
Wenn ihr euch wundert, warum hier ab und zu mal so eine ganz kleine Pause ist, wir teilen uns hier gerade ein Mikro, das schiebe ich immer hin und her, befinden uns hier nämlich gerade in meinem Studio und wenn ihr bis eben gerade im Hintergrund so ein bisschen sowas wie Spiritual Beggars gehört habt, das ist ein Proberaumkomplex, das heißt also hier proben nur ein paar Bands, aber ich glaube, die sind gerade fertig, ne? Genau. Lieblingsszene habe ich tatsächlich auch im ersten. Es gibt eine Szene, die, wie ich finde, dieses DIY-Filmmaking so ein kleines bisschen so komplett zusammendampft. Und zwar sind die da unten in dem Keller. Sie hält ein Buch in der Hand und er hat eine Taschenlampe. Und er leuchtet immer Richtung Kamera und gibt ihr sozusagen das Backlight, leuchtet aber dabei auch die ganze Zeit auch immer in das Buch. Das Buch wiederum reflektiert ja das Licht. Das heißt, dass sie auch noch ein bisschen beleuchtet ist. Und es gibt, ich habe extra geschaut, maximal nur für den Hintergrund ein Licht, was sozusagen so ein Außenlicht darstellen soll. Und ansonsten ist das einzige Licht in dieser Szene. Ich finde das an der Stelle so cool umgesetzt, dieses Lichtkonzept, weil es einfach ist, aber es funktioniert. Und deswegen hat mir diese Szene so besonders gefallen. Die sind wirklich dafür so, das ist echt cool, das ist clever. Kurz nachgefragt, seid ihr da direkt am Set drauf gekommen, das so zu machen, oder hattet ihr da eine Inspiration?
Da bin ich auch ein bisschen überfordert, weil das macht natürlich dann so Kameramann und Lichtcrew. Deswegen kann ich da auch das an Kostel, Agenzano und Philipp Süß wahrscheinlich weiterreichen und Jakob Marshall und so, die das dann umgesetzt haben. Ja, aber letztendlich auch das gleiche Problem. Es fehlt an Geld, es fehlt an Mitteln, es fehlt an Crew und wie willst du da diese unterirdischen Tunnel da irgendwie ausleuchten? Und deswegen hast du da die drei Lampen. Eins ist da irgendwo hinten im Tunnel, um Tiefe zu erzeugen. Und dann hast du da vorne halt die Taschenlampe. So. Und so ist es dann letztendlich entstanden. Also auch aus der Not heraus versucht kreativ zu sein. Genau.
Jetzt muss ich kurz nachfragen, was jetzt sozusagen das Aftermath betrifft zu diesem Film. Sprich, also wie waren denn eigentlich so die Rückmeldungen? Ich kann mich entsinnen, damals, als der Film gedreht worden ist, ich habe zumindest damals war ich noch auf Facebook, da bin ich auch dem Costell auch gefolgt. Und da wusste ich eben halt auch, es gibt dieses Projekt, der dreht da dran und deswegen war mir das geläufig. Aber so diese ganzen Rückmeldungen, das habe ich dann nicht mehr mitbekommen. Wie haben denn die Leute draußen auf Rapunzel reagiert? Wie waren denn da so das Feedback jetzt auch nicht nur von FilmemacherInnen, sondern eben halt auch wirklich von der Horror-Community?
Genau, das war ja, man muss auch sagen, das war also 2019 gedreht und der kam dann 2020 raus. Das war ja voll im Corona-Jahr. Das hieß, wir hatten ganz schön zu strugglen, den überhaupt eine Premiere zu machen. Es war ja dann im Sommer, ich glaube, es war August 2020, da hat uns dann das UCI in Berlin, das am Mercedesplatz, das große Neue, hat uns da unterstützt und da die Premiere umgesetzt. Aber das war ein richtiges Problem, da diesen Film jetzt rauszubringen, weil der Release stand ja auch fest. Ne? Dadurch, dass der Verleih, der will ja dann sein Geld wieder reinholen, der setzt dann ein DVD, Blu-ray-Release, Streaming und da willst du natürlich vorher eine Premiere haben. Und deswegen waren wir lustigerweise der erste Film überhaupt, der Premiere gefeiert hatte, bevor diese ganzen Kinos wieder aufgemacht hatten. Das war halt schon krass. Das hieß für uns, gerade in Berlin, waren dann auf einmal, ja, gab es ein Red Carpet und es waren Fotografen da, Presse und so weiter. Das hat uns da in die Karten gespielt, weil die auf einmal wieder ein Event hatten nach einem halben Jahr, wo nichts mehr passiert ist. Genau, Berlinale war ja das letzte im Februar, genau. Und das lief schon mal ganz cool. Jetzt war natürlich kein Kino-Release möglich oder sowas, weil das wäre mein nächster Wunsch gewesen. Man bringt den halt ins Kino. Nee, das schaffen wir nicht, weil die erstmal die anderen Filme wieder anlaufen und so weiter. Und die Reviews waren cool, weil ich habe auch relativ schnell. Ich habe einen guten Draht zu den Rocket Beans und Kino Plus und Schröckert und so weiter, Daniel Schröckert. Und die haben darüber berichtet und darüber hinaus dann halt auch so ein paar andere bekanntere YouTuber, Kritiker, Reviewer. Und den habe ich allen den Film geschickt und die konnten dann halt darüber herziehen oder fanden den Film cool oder wie auch immer. Und halt dann nochmal die Zeitschriften, ne? So ein Deadline, X-rated und so. Filmstarts, kino.de, die konnte man auch ganz cool erreichen. Und die haben dann auch die Trailer gepostet, genau, die haben die Trailer released, habe ich auch so gesagt, ey, ihr könnt den Trailer exklusiv raushauen, dann bringe ich den bei mir auf dem Kanal halt später raus, ist auch egal. Und somit konnte man so ein bisschen Bass machen, wenn man das so nennen darf, ne? Wie gesagt, wir haben kein Budget, also man kann keine bezahlten Product Placements machen oder irgendwelche Gelder auf irgendwelche Werbung legen. Deswegen ging das eigentlich nur über Reviewer und Kritiker und so weiter. Und Die waren, ja, nett, muss ich sagen. Also es hat sich alles so im 5 von 10 Bereich eingepegelt, was ich super fair finde für so eine Art von Film, der seine Ecken und Kanten hat und der keine ja krass ausgebildeten Schauspieler hat und wo alles irgendwie meine Freunde sind. Und weil selbst die YouTuber, die mitgespielt haben und Influencer, das waren ja auch meine Kumpels, ne? Also Davis oder der Mr. Trashpack, Urs Remond als berühmtester Schauspieler, der den Pater spielt. Der hat Jahre vorher bei Iron Wolf mitgespielt und der hat ja da auch für ein Appel und ein Ei hat er da mitgespielt. Das heißt, da hatten wir wirklich Glück, dass sie so lieb waren zu uns und sich so gefreut haben, dass da was rauskommt. Und es muss ja so gut gelaufen sein bei den Verkäufen, dass dann entschlossen wurde, okay, du kannst einen zweiten Teil machen. Und darüber hinaus, wir machen auch ein Mediabook aus diesem ersten und zweiten Teil, was ich auch krass fand. Positiv. Der kam positiv an, würde ich sagen.
Das wäre tatsächlich auch meine Anschlussfrage gewesen, nämlich ab wann nämlich für dich klar war, dass du einen zweiten Teil machen willst. Und da ist auch die Frage, wolltest du überhaupt einen zweiten Teil eigentlich machen?
Ja, das ist eine gute Frage. Nein, wollte ich nicht eigentlich. Also nachdem Rapunzel oder immer nach Filmprojekten, nach so langen Projekten. Ich glaube, bei Rapunzel habe ich auch, ich glaube, ich hatte eine, also man will das jetzt nicht kleinreden oder sowas, versteht es ein bisschen als Spaß, aber ich vielleicht hatte ich einen Schlaganfall, weil mir ging es richtig schlecht einen Tag und ab da habe ich auch gemerkt, ich hatte Wortfindungsstörungen und so ein Kram. Es kann auch sein, ich war einfach überarbeitet. Ne? Ich hatte keinen Schlaganfall, nicht offiziell, aber lustig gesagt, ich hatte einen Schlaganfall. Also mir ging es richtig schlecht während den Dreharbeiten. Ich habe, glaube ich, 10 Kilo abgenommen, was auch ein Vorteil war. Aber man hat schon gemerkt, der Körper, der leidet ganz schön drunter, weil die, also man muss ja darüber mal sprechen, was das Team da durchmachen muss. Ne? Dass wenn wir da starten, keine Ahnung, um 9 oder sowas und dann drehen wir bis nachts um 2 irgendwo und dann geht es wieder früh um 9 los. Und es gibt, weiß nicht, zweimal Essen und kaum Pausen. Und jeder muss halt gefühlt 5 Jobs gleichzeitig machen. Das ist halt hart für alle, ne? Nicht nur für mich. Aber ja, auch ich bin so ein bisschen unter dem Stress zusammengebrochen. Also ich wollte erstmal gar nichts mehr von Rapunzel wissen. Und ich wollte auch erstmal gar nichts von der Postproduktion wissen. Und genau, nachdem er fertig war, ist lustigerweise, hat man relativ schnell dann doch wieder Lust, was Neues zu machen. Zwar kein Rapunzel, aber es war dann dieser Slasher, der Wolf, Theater des Todes. Und genau, erstmal gar nichts von der Rapunzel wissen. Aber nachdem der Wolf dann fertig war, 2022, schon in der Richtung hatte ich dann schon nochmal angefragt, ey, wie sieht's denn aus wegen Rapunzel, lief der gut und so weiter. Und die Möglichkeit gab es, dass man sagt, okay, man macht einen zweiten Teil. Und da habe ich lange überlegt, okay, eigentlich wolltest du keinen zweiten Teil machen. Die Geschichte ist erzählt und was willst du denn erzählen? Also was willst du da noch erzählen? Es ist ein Trash-Horrorfilm irgendwie. Also wie willst du das cooler machen? Und dann habe ich überlegt, okay, dann kam mir diese Idee mit diesen Geschwistern. Ich will halt diese Geschichte erzählen über diese Geschwister, wie das da ist und wie da dieser Bruder abdriftet. So ein bisschen, der hat ja auch so ein bisschen Drogenvergangenheit und so weiter. Und ich will halt dieses Geschwisterband erzählen. Und das fand ich dann wieder irgendwie spannend. Lustigerweise schon fast so ein bisschen wie dieses Hänsel und Gretel, ne? Wenn man das so war, unbewusst sogar. Genau, und das fand ich halt spannend dran. Dann lass da mal diese Rapunzel jetzt auftauchen und lass die mal ein bisschen in Stress geraten, die beiden. Und dann wollte ich halt noch diese so ein 7 erzählen, also so Kommissare, die diesen Fall auf die Spur gehen und so. Das fand ich auch nochmal cool. Und auch so ein bisschen auf Hinblick, okay, die Deutschen machen ja immer nur Tatort und so weiter, jetzt machen wir mal so Tatort und jetzt zersplattern da mal die Kommissare und der darf mal rumballern, keine Ahnung. Das fand ich dann halt auch wieder spannend an dem Thema. Genau, das war so die grundlegenden Ideen. Es gibt Geld für den zweiten Teil, du willst diese zwei Stories erzählen und dann entstand Rapunzel Buch 2 wieder fast im selben Team, muss man sagen.
Das habe ich tatsächlich auch gesehen. Color Grading war diesmal aber nicht Franziska Heinemann. Da war ich nämlich tatsächlich überrascht. Bei die kenne ich tatsächlich auch, also nicht persönlich, aber ich kenne ihre Arbeiten. Hat sie ja auch tatsächlich auch geschafft, kann man so sagen. Also macht auch große Produktionen. Aber die war jetzt nicht beim zweiten Teil dabei. Genau. Wenn man sich jetzt die Filme so back-to-back anschaut, also den ersten und dann den zweiten direkt nacheinander, da merkt man auch so wirklich einen qualitativen Anstieg. Also ganz besonders ist es mir aufgefallen, der Kamera, Ton, noch viel wichtiger doch der Tonschnitt. Also das ist wirklich richtig on point. und auch das Editing. Und was hat das beeinflusst, dass es diesmal zumindest, was jetzt diese klassischen handwerklichen Gewerke, dass es da sozusagen diesen qualitativen Sprung gab? Wie kannst du das erklären, woher der kam?
Ja, also ich glaube, das kommt auch so ein bisschen aus diesem Independent-Filme machen, ne? Und aus diesen, ich drehe mit Papas Kamera und überlege, wie ich dann jetzt immer besser werde oder qualitativ erstmal besser werde, und man holt sich irgendwann ein Stativ und die Kamera wackelt nicht mehr und so weiter. Also in die Richtung geht. Und so hat sich das auch bei den Filmen eingebürgert. Ich wollte halt immer mit dem nächsten Film besser werden, aus den Fehlern lernen, die man hatte, gemacht hat, aus den Fehlern, die einem selber aufgefallen sind, was Besseres machen. Und es ist cool, dass das auffällt, dass es die Steigerung gibt, weil das ist eigentlich das, warum ich Filme mache. Und für mich jetzt, ne? Es ist mein eigener Anspruch zu sagen, ich möchte immer bessere Filme machen. Dass halt irgendwann mal am Ende vielleicht mal bei einem Jurassic Park ankommst oder sowas, wo du sagst, das ist ein perfekter Film, ne? Wird niemals passieren, aber genau, der Weg ist ja das Ziel, ne? Das ist ja das, was uns antreibt, immer sich zu verbessern. Und genau, technisch kannst du dich natürlich verbessern. Also du siehst ja dann irgendwie, wo es hakt oder man probiert mal ein paar neue Sachen. Weil die Kameras sind eigentlich immer gleich. Ich fand die zwei Filme, Rapunzel und der Wolf, das waren alles Blackmagic-Kameras. Rapunzel 2 war halt Red. Also gut, das Equipment ist leicht verbessert worden. Aber was ich halt verbessert hatte, ist vor allem halt im Licht, sieht man's, ne? Wir hatten mit Wolf, kam der Janni dazu, und der hat bei Rapunzelfluch 2, also Janni Sellmann, der auch über Franziska übrigens in die Produktion reinkam, der hat dann als Oberbeleuchter das erste Mal Rapunzelfluch 2 gemacht. Und der hat halt super geile Lichtkonzepte sich ausgedacht mit Mickey, der die Kamera gemacht hatte bei Rapunzelfluch 2. Und halt die Reds mitgebracht hatte, ne? Auch noch so ein Spartipp, holt euch einen Kameramann, der die geilen Kameras hat und natürlich auch sehr viel Talent. Genau, und die beiden konnten sich richtig geile Lichtkonzepte und Bilder überlegen, und so hast du erstmal dieses Visuelle besser werden. Tonaufnahmen ist eigentlich immer gleich, also ne, ein Ton wird ja irgendwie mit Boom oder mit Ansteckmikros aufgenommen, aber da halt natürlich auch das Learning, okay, was hat dir jetzt nicht so gefallen bei der Postproduktion oder am Ende von Rapunzel 1, wo hätte es noch ein bisschen besser werden können, wo hatten wir Probleme, wo musste man vielleicht rushen, konnte nicht jede Idee umsetzen, und daraus halt dann lernen. Und ich hatte dann, also man muss auch sagen, also der Rapunzelfluch 2 war auch eine ganz schöne Shitshow, weil ich bin dann umgezogen von Berlin nach Leipzig, und die Deadline rückte immer näher, und ich musste jetzt irgendwie, weil ich schneide das ja auch alles am Heimrechner, am iMac, der 2017 gebaut wurde, also ganz altes Gerät, und jetzt musste ja dieses Projekt fertig werden, und jetzt musste erstmal gucken, okay, den alten Tonmenschen, der in Berlin war, den kriegst du nicht ran, weil die natürlich auch alle wachsen, ne? Also die fangen zwar als junge Kerle an, aber die haben ja dann auch ihre Jobs und machen sich selbstständig und so weiter. Und ich habe dann diese Tonarbeit, glaube ich, auf 3-4 Leute ausgesondert, die sich dann untereinander auch die Arbeit aufgeteilt haben in Excel-Tabellen und das koordiniert haben, und konnte dann lustigerweise in Leipzig die Tonmischung machen, weil wir dann halt das hier machen konnten. Und ich hatte einfach nur Glück, dass der so gut war. Der hat dann auch so einen 5.1 Sound auf einmal noch gemacht. Und ich glaube, ich muss auch gestehen, ehrlich gesagt, ich habe den Rapunzelfluch 2, ich habe nie die DVD oder die Blu-ray oder das Mediabook angeguckt. Ich weiß nicht warum. Weil ich das Gefühl hatte, ey, dass am Ende zur Deadline, da war so viel, ging schief und so weiter. Also nee, also die Arbeit war gut gemacht, aber ich hatte das Gefühl, oh Gott, nicht, dass ich da jetzt reinguck, weil ich habe eine Version abgegeben, die konnte ich nicht abhören, und da ist alles kaputt. Ich habe nichts gehört in der Form, also es muss alles gut funktioniert sein, und bei der Premiere und bei verschiedenen Ausstrahlungen war ich ja auch dabei, bei Rapunzel 2, da lief auch alles super. Aber ja, der Fun Fact war, ich habe die DVD Blu-ray nie angeguckt, weil ich immer so Angst hatte, oh Gott, was ist, wenn der Ton oder das Bild komplett scheiße ist, irgendwo ist irgendein Fehler oder ein Pixel drin, der da nicht reingehört. Nee, aber hat alles funktioniert, und es war, also da war einfach nur schweinemäßig viel Glück, dass das so funktioniert hat, obwohl das so mit mit Kraut und Rüben zusammengeschustert war, über irgendwelche Wii-Transfer links hin und her geschoben, mit 1000 Abnahmeschleifen, die man dann auch gar nicht mehr so kontrollieren konnte. Oh ja, aber gut, dass nichts aufgefallen ist. Sehr schön, freue ich mich.
Also hier vielleicht einfach mal ein Beispiel zu bringen mit so einem Film. Und keine Sorge, wir fassen den Film auch gleich mal ganz kurz zusammen. Aber was mir aufgefallen ist, es ist im ersten Teil so, dass ihr viel in dem Schloss ja auch gedreht habt. Und ihr habt große Räume, ihr habt dort Hallen. Und ihr habt auch Hall in dem Fall, ganz viel. Und es ist sehr viel und häufig passiert, dass da sozusagen die Anschlussfehler immer zu hören waren, eben halt, dass die Hallfahne abgeschnitten ist, einfach eisekalt sozusagen und dann der nächste Take dann rangeklebt worden ist. Und hier hast du nichts dergleichen. Das ist halt alles wirklich sauber ineinander übergefadet. Du hast halt wirklich guten Tonschnitt. Das fällt dir halt nicht auf. Du glaubst also auch diesen Raum, wenn du ihn hörst. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Overdub rausgehört habe. Im ersten gab es einen Overdub, da hat man es dann eben halt auch gesehen und das hat man hier alles gar nicht gesehen. Interessant fand ich übrigens auch, dass ihr den einen Raum in Blau die ganze Zeit hattet. Es war die Wohnung,
ja. Da
war alles blau. Wie seid ihr darauf auf die Idee gekommen, dass die Wandfarbe blau sein könnte oder war der Raum, in dem ihr dort gedreht habt, war der schon blau?
Im zweiten Teil, oder? Wo war das? Wo war der blaue Raum? Kannst du noch mal ganz kurz erklären, wo du den da gesehen hattest?
Na, die ganze Wohnung doch, wo die beiden das Geschwisterpärchen sind.
Ja, okay, ja, ich verstehe.
Die Wandfarbe.
Genau, ja, nee, das war los. Also es war, ja, ist auch wieder klar, Budget und so weiter. Ich bin dann in meine Heimat, also ich komme ja aus Nähe Klauchau, aus Rems, ist ein ganz kleines Dorf. Und lustigerweise ist ein damaliger Mitschüler, also wir sind bis in die vierte Klasse zusammen in eine Schule gegangen, der ist Bürgermeister geworden von diesem Dorf, also auch so in seine 34, 35 Jahre alt, junger Kerl. Und ich habe gesagt, ey, ich würde gerne drehen, kann ich da in diesem geilen alten Kloster drehen, was wir da haben? Und er hat gesagt, ja, kein Ding, machen wir, mach, ist geil, ne? Also nicht einen Cent bezahlt und hatte da ein Riesenhaus zur Verfügung. Und da waren halt alte Wohnungen drin, Kinderzimmer und so weiter, ne? Diese Wände waren halt deswegen bemalt. Und das heißt, das kommt unserem Set-Design gut, weil wir nicht bewusst blau malen konnten, sondern wir haben uns den Raum ausgesucht, der blau war oder andere Räume und so weiter. Da war auch noch so ein kleiner Fun-Fact bei dem Thema, dass er gespuckt hat, also bei den Dreharbeiten. Also es gab schon immer, oder es gibt halt diese Legende, dass es in dem Kloster in Remse, dass es da eine Nonne eingemauert wurde. Und ich habe meiner Oma davon erzählt, die geht auf die 80 zu. Nee, die ist 80 sogar, die ist 80. Und die meinte auch, ihr könnt da nicht drehen, das ist verflucht und so weiter. Gott, oh Gott. Und dann merkst du halt wirklich, bist du da und auf einmal hast du da Geistererscheinungen und sowas. Ne? Du hast Sachen, die flüstern oder auch meine Mom, also ich war mit der auf dem Dachboden, auf einmal redet die da mit irgendwas und hört Stimmen. Und ich stehe daneben und auf einmal höre ich auch Antworten und so weiter und alle kriegen Gänsehaut. Das war irre, also war wirklich verrückt. Auch Türen, die auf und zu fallen und so ein Kram. Fun ist es nicht, aber auch so ein Fact, da ist auch eine Mordwohnung da oben. Da hat sich ein Jäger, hat seine Frau erschossen, die bettlägerig war und sich selbst. Und da habe ich auch von Anfang an gesagt, wir gehen halt nicht in diese Wohnung, ne? Einfach nur um diese Respekt zu zollen. Ne? Weil ich bin also kein so Hokuspokus-Mensch, aber ich versuche alles sehr offen wahrzunehmen und zu respektieren und so weiter. Und ich würde auch nicht sagen, es gibt keine Geister oder sowas, sondern es gibt definitiv irgendwelche Sachen, die wir nicht erklären können, irgendwelche Kräfte und Energie vergeht nicht, wenn wir sterben, wenn wir nur Sternstaub und so weiter. Genau, und deswegen, es war schon crazy. Also da habe ich auch ganz oft an mich selber zweifeln müssen, ob das jetzt hier gut ist. Weil ich hatte auch so ein bisschen Angst, nicht, dass ein Unfall passiert. Also man kann, die können ja ein bisschen hysterisch werden im Team und dann irgendwo stolpern und so weiter. Das war ein crazy Drehort. Und der hat nicht nur bei den Farben zu uns gepasst, sondern auch zu dem ganzen Thema hat das sehr gut zum Horrorfilm gepasst. Ich weiß noch, ich hatte auch eine Angst, oh Gott, nicht, dass wir so einen Fluch haben und dann sind die Kamera, also die Festplatten kaputt oder sowas. Hat Gott sei Dank alles geklappt. Ich glaube, ich habe irgendwann, stand ich in diesem Haus und habe gesagt, wir sind hier nur zu Besuch, wir sind kurz 2 Wochen laut und dann sind wir wieder weg und du hast deine Ruhe. Also genau so offen habe ich versucht, mal damit umzugehen und es ist nichts passiert. Also ich glaube, wir dürfen auch irgendwann ein zweites Mal da drehen. Genau, ich habe gerade ein bisschen nebenher geguckt, weil ich ja die Soundmenschen bei Rapunzels Fluch 2 nochmal ansprechen wollte. Genau, und aus Leipzig, vielleicht kennst du den auch, der Tom Grimmer, kennst du den?
Name sagt mir was.
Ja. Genau, der hat Sounddesign gemacht und das war halt so krass, weil das auch so ein Zufall war. Ne? Ich war noch in Berlin, dann habe ich diesen Leipziger da getroffen und ich habe dann auf einmal in Leipzig gewohnt und wir konnten in seinem Studio, Konnewitz war das, glaube ich, konnten wir da dieses Sounddesign machen. Das war halt fantastisch. Ne? Genau, und das Team bestand dann noch aus Johannes Pisch, Manuel Lapolla und Oscar. Und Florian Lingus, der die Musik gemacht hat. Und ja, das war ein Dreamteam, ne? Also dadurch, wie gesagt, man muss sagen, also wir hatten keine Kohle dafür. Die haben alle nicht wirklich Geld dafür bekommen. Und jeder hat einen Teil gearbeitet und es hat am Ende alles gut zusammengepasst. Deswegen Hut ab, Jungs, das habt ihr sehr gut gemacht.
Sehr schön. Das kann ich tatsächlich nur, bestätigen. Also wie gesagt, Look und Feel von dem Film ist tatsächlich deutlich besser. Der Film ist runder insgesamt, handwerklich, so kommt es mir halt auch vor. Und ich finde auch tatsächlich, hier ist auch das Ende dann halt auch tatsächlich dann auch wirklich super rund, was ja im ersten nicht so gut geklappt hat. Du hast schon gesagt, ihr musstet leider durchrushen, man merkt das leider halt auch. Und es ist halt am Tag hell und die Szene funktioniert jetzt nicht so gut. Aber dafür im zweiten Teil. Und bevor wir zur Lieblingsszene kommen, magst du ganz kurz zusammenfassen, was geht's denn eigentlich in Rapunzels Fluch Teil 2?
Ja, ich versuche auch gleich danach ein bisschen was zu erzählen. Deswegen, also Zusammenfassung ist auch, dass die, es gibt halt dieses Geschwisterpaar und es gibt einen Unfall, beziehungsweise man muss auch ein bisschen vorgehen. Es gibt ein Podcast-Team, die gehen in diesen alten Turm und ja, wollen dann so ein bisschen Gläserrücken spielen und so weiter, irgendeine Seance machen. Und dann erwacht halt der Dämon wieder. Die Rapunzel erwacht, kann ab jetzt Menschen richtig übernehmen und mit diesen Menschen wandeln. Auch so ein Konzept, was ich halt deutlich geiler fand, weil du auf einmal ja so crazy Mörder hast. Jeder kann ein Mörder sein, das fand ich auch cool. Genau, und kommt dadurch raus aus dem Turm, weil die war ja mal gebunden da dran, konnte da nie rausgehen. Und während die da rausgeht und das nächste Opfer jagt, eher random gibt es einen Autounfall und das Opfer stirbt und jetzt springt der Geist aber halt zu dem neuen Opfer, der random Typ im Auto. Und das ist, der landet im Krankenhaus und hat eine Schwester und die kümmert sich um den und so weiter und der hat eine Drogenvergangenheit und genau, gleichzeitig fangen ja diese Kommissare an, Nachforschungen anzustellen, was da los ist, wo die ganzen Leichen hin sind, warum die verschwunden sind und keine Ahnung, was da los ist und warum neue Leichen auftauchen. Und ja, dann kommt es relativ schnell dahin, dass die Rapunzel versucht, wieder an die einzige Überlebende zu kommen, Alina Krim aus dem ersten Teil, die halt in einer, Irrenanstalt sitzt. Und über dieses Springen der Menschen da hinkommt. Genau, und Lieblingsszenen oder ja, also das ist schon Spoiler-Territorium definitiv, aber klar, Lieblingsszene ganz klar, das Finale, muss man sagen, das ist da muss man auch sagen, also die Dreharbeiten waren auch, also nicht Katastrophe, wir hatten eine coole Zeit und so weiter und der Film ist auch cool, aber es war auch komplett überarbeitet, viel zu groß gedacht. Man sieht es ja an den Bildern und so weiter, an der Lichtstimmung. Das hat deutlich länger Zeit auch gefressen und somit konnte man nicht alles so geil umsetzen, wie wir es wollten. Und irgendwann mussten wir halt während den Dreharbeiten sagen, okay, wir machen das noch so weit, aber das Finale, das rushen wir jetzt nicht, weil da wurden ja auch Puppen schon erstellt und so weiter. Und dann hat mir auch der Klaus Grüßner, der die Effekte gemacht hatte, hat auch gesagt, ey, wir machen hier den Cut, wir treffen uns dann nochmal in Berlin, wir gehen dann nochmal irgendwo in den Keller oder irgendwas und drehen dann halt das Finale nochmal richtig geil, weil das wäre schade drum, das jetzt hier so durchzurushen. Und genau, das hat dann natürlich auch viel Geld gekostet, weil man dann auf einmal einen neuen Dreh planen musste und der auch schnell in die Tausende ging. Und das Budget war ja weg, aber das hat sich natürlich gelohnt. Und das war halt das Finale letztendlich. Also alles, was man am Ende vom Film sieht, das haben wir dann in Berlin nachgedreht. Und das war halt ein absolutes Highlight, weil wir hatten da diese Puppe, die in mehreren Stadien dann auseinanderfault und zerfällt. Wir hatten Splatter-Spaß und wir hatten wirklich einen kleinen Kampf, Choreografie und so weiter. Das war halt schon richtig, richtig cool. Und es war vor allem auch für mich nochmal schön, weil ich dann halt diesen Haken setzen konnte nach dem ersten Teil, wo ich sage, ah, das Finale war nicht geil, der zweite Film ist geil, vom Finale her. Und was ich auch noch schön fand an dem Film, was auch nicht bei jedem gut angekommen ist, aber ich fand es schön, dass er so respektlos mit seinen Hauptcharakteren umgeht, dass er dann irgendwann Entscheidungen trifft und mit den Hauptcharakteren. Und das war auch so ein Move, den ich halt wollte. Ich wollte dann einfach sagen, okay, wir wollen es den Zuschauern nicht sicher machen. Und auch wenn die jetzt hier eine Stunde schon zuschauen, niemand ist sicher. So. Und das hat mir auch ganz gut gefallen. Das mag ich auch heute noch. Und die Schauspielleistung von Daniel Litter und Silviana Uso auch super cool. Also als Geschwisterpaar haben die super cool funktioniert. Also Rapunzels Fluch 2 hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch wenn das finanziell ganz schönes Desaster wurde und im Team auch ein Desaster wurde zeitweise. Heute geht's wieder gut. Wir sind alle wieder befreundet, haben teilweise auch wieder zusammengearbeitet. Aber während den Dreharbeiten, das war schon krass, muss man sagen. Und das war für mich auch so ein Punkt, wo ich dann auch jetzt in der aktuellen Zeit stecke, wo ich sage, ey, nochmal so ein Film in dem kleinen Budgetrahmen. Da lass ich mir erstmal Zeit, weil das war nicht schön so, weil das willst du, also nicht, dass es irgendwie an der Psyche kratzt oder so weiter, aber man will einfach, man hat einen Ansporn, cooler zu werden, auch größer zu werden und so weiter, deswegen aktuell Filmförderung oder ganz anders kleine Kurzfilme. Ich bin jetzt wieder zurück zu den Kurzfilmen gegangen und habe da ein paar Horrorperlen produziert, aber es werden definitiv auch noch wieder große Filme kommen.
Ja, deinen aktuellen Kurzfilm, den habe ich ja gesehen, hier beim Kurzsichtig in Leipzig zum Kurzfilmfestival Silent Monitor. Der hat da ja auch tatsächlich auch einen Spezialpreis gewonnen. Und da habe ich auch schon gesehen, mir kam tatsächlich irgendwie dieser Bildlook, kam mir bekannt vor. Sagst, ja, das sieht halt aus wie Ferry und dann sehe ich im Abspann Ferry Gaubisch. Shoutout an einen Kollegen. Der hat ja auch schon viele Horror-Kurzfilme gemacht, auch gerade mit seiner kleinen Mini-Produktionsfirma, was ja eigentlich nur er ist, Rack and Cut. Hat er aber im deutschen Horror-Underground auch sich wirklich einen Namen gemacht und die letzten Arbeiten, die ich da von ihm gesehen habe, sind wirklich echt fantastisch. Also ich habe auch schon mehrfach mit ihm zusammengearbeitet bei einigen Projekten, Musikvideos und das ist wirklich so jemanden, den brauchst du am Set. Das ist wirklich, auf den kannst du dich halt verlassen und was bringt mich tatsächlich auch zu einer nächsten Frage, nämlich wird es einen Teil 3 geben?
Ja, genau, auch nochmal Shoutout an Ferry. Wir sind jetzt, also das ging auch schon, wir kennen uns ja schon Jahre, seit dem ersten Kurzfilm auch noch im Amateurfilmforum.de und so weiter. Der Leipziger, ich, der Klauchauer, und wir haben uns dann irgendwann auch bei Filmprojekten getroffen. Er hat dann mal eine Rolle übernommen, wurde von einem Zombie gefressen und so weiter bei Dead Survivors. Und jetzt in Leipzig, wir haben jetzt schon seinen Monitor, wir haben jetzt German Horror Story. Also wir drehen und ich versuche ihn auch immer wieder zu animieren, mach Horrorfilm, weil das kann er wirklich gut. Also Ferry Kaupich, Rack and Cut, gibt's auch als YouTube-Kanal, kannst du ja auch verlinken. Der hat echt schöne, schöne Projekte. Genau, jetzt habe ich deine Frage vergessen. Was hast du gerade gefragt?
Wird's Rapunzel?
Ah, Rapunzelflucht 3, ja genau. Also ich hatte ja ein bisschen die Schnauze voll von Rapunzel und die Geschichte ist ja, ist auch zu Ende erzählt. Klar ist es wieder ein bisschen offen gelassen am Ende, aber ich habe lustigerweise dann tatsächlich auch nochmal angefragt, wie war es denn jetzt oder wie wäre es denn jetzt? Wollen wir einen dritten Teil machen? Wär eine Idee dazu oder hättet ihr Lust dazu und so weiter? Hatte auch schon konkret eine kleine Idee, dass man dann halt ein bisschen vielleicht kleiner denkt, weil das ist, wie gesagt, Rapunzel 2 sehr überambitioniert mit vielen, vielen verschiedenen Locations und Autounfällen und so ein Kram. Ganz klein denken und vielleicht auch die Schlösser-Thematik rausnehmen und dann in so eine Art, ja, fast schon in so eine Smile-Richtung oder so zu gehen, als gibt es dann Fluch oder sowas. Obwohl Smile natürlich ein Riesenfilm ist, aber halt das kleinere Setting dann zu suchen. Aber ja, leider war es an dem Punkt, also jetzt Oktober 2024, war da noch nicht das Interesse da, einen dritten Teil zu machen. Ich denke, da muss ja müssen einfach noch ein paar mehr Filme verkauft werden, gerade vom zweiten Teil oder die Mediabooks. Also auch Shoutout nochmal hier an euch draußen, wenn ihr den irgendwo seht oder so, kauft den gerne, unterstützt da den Genrefilm nochmal, weil der hat klar, der Verleih, der guckt halt wirklich, wie viel wird verkauft und macht das dann Sinn, dann nochmal einen dritten Teil zu produzieren. Daran liegt es halt gerade so ein bisschen. Aber ja, Lust hatte ich. Also ich habe ja die Frage gestellt, ich bin in die Falle getappt und habe gesagt, komm, wie sieht's aus mit Rapunzelflug 3?
Ich finde es cool, dass du auch gerade nochmal Smile erwähnen hast, weil ich hätte es nämlich tatsächlich aber auch gemacht, denn ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen vom Regisseur von Smile, aber der hat ja das erst als Kurzfilm-Idee gehabt, dieses Thema. Eigentlich hat er sich dieses ganze Thema ja natürlich auch aus etablierten Horrorfilmen zusammengeklaut, nicht jetzt zuletzt von dem ganz fantastischen ja. It Follows.
Ja.
Genau, also diese Grundidee halt von It Follows ist ja irgendwie auch noch mit da drinne. Und ich fand das cool, dass er selber gesagt hat, ich würde nur einen zweiten Teil machen oder halt in dem Fall noch einen dritten Teil machen, wenn ich wirklich was zu erzählen habe. Gibt es da eine Geschichte, die zu erzählen ist? Und ich finde, der hat es mit dem zweiten Teil wirklich sehr gut gemacht. Das ist sozusagen eine neue Perspektive auf diese Thematik. Und das kann man sich natürlich mit Rapunzel sehr gut vorstellen, denn dieses Märchenthema ist ja, wenn man es genau betrachtet, ja noch gar nicht richtig ausgeschlachtet worden. Da ist ja eigentlich noch viel Potenzial drin. Und Rapunzel wiederum selber ist jetzt aber auch durch dich besetzt. Also ich sehe da ja eigentlich, ne, da ist halt viel Möglichkeit sozusagen auch das Ganze natürlich marketingmäßig zu nutzen natürlich. Also da sind die Daumen tatsächlich halt auch wirklich gedrückt, dass das funktioniert, weil zum nächsten ist es natürlich halt auch, das bringt ja dann auch wieder andere Projekte halt mit ran. Es ist ja auch so, es ist ja schon etwas größer geworden, das hat ja einen bestimmten Rahmen ja auch schon gesprengt. Es ist ja nicht mehr, es ist nicht ein YouTube-Horrorfilm, ja, sondern der wird eben halt vertrieben und das ist schon eine ganz andere Hausnummer. Und Kollege, du kennst den auch, habe ich gesehen jetzt in meiner Recherche. Ich finde das witzig, dass ich hier so ein paar Fäden hier zusammenspinne, nämlich Dominik Stark, den kennst du ja auch. Und der war ja auch an einigen Filmen mitbeteiligt und ich weiß gar nicht, ob er bei Atomic Eden auch mitbeteiligt war, ne, aber da ist es eben halt auch so, ja, Film funktioniert einfach nur, weil es eben halt auch schon im Vertrieb vorher schon Deals halt gab, der Film vorher schon verkauft worden ist. Auch wenn dieser Markt auch ein bisschen geschrumpft ist im Vergleich jetzt zu vielleicht vor 10, 15 Jahren, wo der Markt definitiv größer war, DVD halt auch das riesengroße Ding halt war. Das gibt's vielleicht nicht mehr, aber es gibt sie eben halt noch, die Märkte. Und da ist schon wirklich zu hoffen, dass da eben halt vielleicht auch über einen dritten Film eben halt noch mehr kommen kann.
Ja, oder was du gerade, oder als im Gespräch kam mir die Idee, eigentlich könntest du doch, oder hättest du die perfekte Voraussetzung so sagen, man geht zur Förderung und sagt, ey, hier ist Rapunzelflug 1 und 2, das haben wir für das Geld gemacht, lass doch das mal fördern, so ein Film, so eine Art Film. Das wäre natürlich auch cool, ne? Aber ja, das trauen sie sich wahrscheinlich wieder nicht. Da wollen sie lieber, dass man da in dieser, damals hätte man gesagt, Videotheken-Nische bleibt. Genau, der Markt ist geschrumpft, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, also klar, die Mitbewerber sind größer, es ist internationaler, alle gucken Streaming und so weiter. Ich selber merke, ich komme kaum noch zum Film gucken, also ich komme kaum hinterher, was da alles rauskommt. Aber trotz alledem gibt es immer Platz für so eine kleinen, geilen Indie-Dinger und die Möglichkeit. Und ich finde auch, wenn das nur Streaming ist, haben wir auch super geile Möglichkeit, unsere Filme zu platzieren. Spannend wird's, wenn dann das KI-Thema rauskommt, wenn Filme nur noch über KI erstellt werden, dann ist wahrscheinlich der Job auch weg, weil dann macht die KI Rapunzelflug 3 und 4 und 5. Aber solange das noch nicht ist und die Terminators noch nicht da sind, um unsere Filmlandschaft kaputt zu machen, können wir da noch auf jeden Fall kreativ sein, denke ich. Ich war ja dieses Jahr auch das erste Mal in Cannes und habe mir da, war wirklich das erste Mal da auf dem Filmmarkt und so weiter, habe mich vorgestellt mit ganz vielen internationalen Unternehmen und habe dann halt auch meine Filme vorgestellt und gefragt, was wollt ihr sehen und so weiter, was kann ich für euch produzieren und so weiter. Und da sehe ich auf jeden Fall Potenzial. Also die suchen alle Genre Filme und auch im kleinen Budgetrahmen wichtig. Also falls ihr einen Film plant für den internationalen Bereich, Was ich halt nicht machen konnte durch Rapunzel, weil es einfach ein deutscher Verleih war, aber dreht auf Englisch und nutzt Native Speaker. Das ist so der größte Tipp, den ich haben kann. Und macht nicht irgendwie deutsches Englisch oder irgendwas draus, weil das kommt nicht gut. Es muss so wirken, als wäre der Film irgendwie in den USA entstanden, weil dann ist die ganze Welt da irgendwie auch bereiter, den anzugucken. Also wenn ich jetzt wirklich diesen Blu-ray-Genre-Markt dann gucke, ne? Man kann natürlich trotzdem deutsche Filme machen und da irgendwie Englisch reden und dann sind die erfolgreich. Aber genau, wenn ihr so einen Indie-Film habt, wo ihr, weiß nicht, 5.000 Euro reinsteckt aus Ersparten, dann versucht wirklich, den auf Englisch zu machen, weil dann sind die Möglichkeiten riesengroß. Aber ich glaube, das ist irgendwann auch kein Thema mehr, weil wir dann über die KI Voice-Overs machen und dann haben wir auf einmal den Native American Speaker in der Hauptrolle. Das ist dann auch wieder vorbei. Nee, genau, das solltet ihr im Hinterkopf behalten. Das war so ein Learning.
Ja, also gerade bei diesen Horrorfilmen kann man wirklich schon sagen, so dieser Direktvertrieb ist halt wirklich so das Ding. Üblicherweise ist es so ein Film geht ja eigentlich erstmal durch die Festivals, bevor dann wirklich das Publikum, also den, ich sag immer, der Endverbraucher, der Endnutzer, ne, bevor es da halt ankommt. Und das ist ja bei dieser Sparte ja eigentlich selten. Es gibt schon einige Festivals mittlerweile, denken wir an das Fantasy Filmfest zum Beispiel, die gibt es ja zum Beispiel, es gibt auch viele andere Festivals, die sich auf Genre eingeschossen haben und sowas halt auch fördern. Wenn ich jetzt aus einer Filmmacher-Perspektive schaue, wenn ich Film Freeway aufmache, weiß ich ganz genau, okay, das sind sozusagen die Festivals, wo ich sozusagen gleich alles direkt hinschicken kann. Also das ist sozusagen ein Online-Tool, wo ich sozusagen meine Filme einreichen kann, ohne jetzt jedes Festival einzeln anzuschreiben. Genau. David, ich habe jetzt hier schon ziemlich viele Fragen gestellt. Eine letzte hätte ich noch, so als Rausschmeißer, oder vielleicht zwei. Die eine kommt noch von einem Zuhörer, der fragt nämlich, er kennt nämlich keinen einzigen Film von dir und er fragt, was wäre denn der ideale Film, um mit deinem Werk, mit deinem Oeuvre sozusagen einzusteigen?
Genau, da würde ich jetzt gar nicht Rapunzels Fluch 1 oder 2 sagen, sondern tatsächlich der Film dazwischen, Der Wolf, Theater des Todes. Also wenn du oder ihr Fans seid von Slashern ja, irgendwie einen blutigen, satirisch, lustig gemeinten Film sehen wollt, der auch schnell zu Ende ist, was auch ein Vorteil ist im Horrorbereich, also keine 2 Stunden, hat tolle Bilder, tolles Licht, hat eine kleine, coole Story und ein paar Twists. Dann auf jeden Fall Der Wolf, Theater des Todes. Kann man, glaube ich, bei Amazon Prime gerade auch kostenlos gucken. Ansonsten gibt's die Blu-ray relativ für einen schmalen Taler und DVD. Und das ist definitiv, wo ich sagen würde, bis auf das Cover, weil das konnte ich ja nicht aussuchen, das wollte der Vertrieb so leider, da ist so ein Werwolf drauf, hat gar keinen Sinn gemacht. Weil es ist ja ein Wolfskiller, also ein Maskenkiller. Würde ich sagen, Der Wolf, das ist schon ganz cooler Film. Und danach würde ich sagen, Rapunzels Fluch 1 und Rapunzels Fluch 2. Und so richtig, für die richtig hartgesottenen, also ich würde sagen, mein schlechtester Film ist halt leider da, wo Dominic Stark mitspielt und auch produziert hat, also das Geld bezahlt hatte, Iron Wolf. Das ist ja dieser Nazi-Werwolf aus der Vergangenheit, der dann in der heutigen Zeit Punks tötet. Und das ist halt wirklich ein Typ im Gummikostüm, also mit Gummimaske und Nazi-Uniform. Also sieht richtig bescheuert aus. Also den kann man sich angucken, aber dann wirklich stockbesoffen und bekifft, dann macht der Film Spaß, aber ich bin immer noch großer Fan von Dead Survivors, mein erster Film, ich war Anfang 20, alles Freunde und Familie, die da mitspielen und Stuntman Oliver Jures hatte mich damals krass unterstützt und hat sich anfackeln lassen als Zombie und so, also sehr, sehr große Bilder, der kam in Japan auch raus, der Film, es war wirklich der Startschuss, der ist aktuell nicht verfügbar, aber ich bin gerade dran. Der kommt jetzt nächstes Jahr als Re-Release sozusagen raus. Erstmal auf HD. Da mache ich so eine riesengroße, geile Media-Bookbox mit ganz viel Bonusmaterial. Das ist eigentlich so mein Herzensprojekt. Das könnt ihr euch angucken. Genau, und Paranormal Demons ist so ein Found-Footage-Film. Der ist nur auf Englisch. Der ist zwar in den USA rausgekommen, super geil, aber ansonsten nirgendwo. Der lief nicht so gut, leider. Ja, auch nicht in Deutschland rausgekommen. Mal gucken, ob da was in Zukunft noch passiert mit.
Sehr schön, vielen Dank. Ich habe eine letzte Frage, die Rausschmeißerfrage. Viele werden sich das sicherlich schon denken, aber ist schon gerechtfertigt, denn wo geht bei dir jetzt aktuell die Reise hin? Was sind denn gerade upcoming Projects? Woran arbeitest du gerade? Hast du was auf der Pfanne, in der Pipeline? Gibt es da irgendwas?
Genau. Genau, du hast ja schon gesagt, wir haben uns kennengelernt bei einem Workshop hier in Leipzig, wo man sich cool vernetzen kann. Ich habe auch schon direkt gefragt, ey, ich habe da eine Idee, kommst du vorbei und so weiter. Da warst du im Urlaub, deswegen hat es nicht geklappt. Genau, aktuell bin ich am Projekt German Horror Story dran. Das habe ich auch kurz vor der Biennale mir erdacht und habe das auch da gezeigt auf so einem Screening. Und das ist eine Horrorfilm-Anthologie, die aus verschiedenen Kurzfilmen entstanden ist, also von verschiedenen Filmgruppen. Die Kurzfilme sind nicht alle von mir. Ich habe mir coole Leute zusammengesucht und habe dazu eine Rahmenhandlung mir erdacht, was so ein bisschen in die Richtung Geschichten aus der Gruft geht, aber halt aus der deutschen Perspektive. Ne? Bei uns sind es die deutschen Schauermärchen sozusagen. Ein Goblin liest aus seinem Buch vor und genau, und dann steigen wir halt in die verschiedenen Kurzgeschichten ein. Cooles Projekt, sehr kleines Projekt, also null, das ist wirklich ein Zero, also 0 Euro Budget, No-Budget Projekt, weil alle Filmgruppen sozusagen ihre Filme ja zu ihren Konditionen erstellt haben, mir zur Verfügung gestellt haben, damit ich daraus einen Langfilm mache. Ne? Die Hoffnung ist natürlich, als Langfilm größere Reichweite zu generieren, ne? Dass jemand gerade im internationalen Bereich diesen Langfilm sieht und sagt, ey, das ist ja geil. Und dann siehst du dann natürlich dann 9 oder 10 verschiedene Kurzfilme, was natürlich für uns Filmemacher cool ist. Ne? Ein Kurzfilm ist auch von mir, hast du angesprochen, Silent Monitor mit meinem Sohn, der damals irgendwie 8 Monate war, der spielt da mit und wird da irgendwie in von paranormalen Kräften in den Schrank gezogen, da schwebt er da rein. Und genau, da gibt es noch verschiedene andere Kurzfilme. Es gibt einen Mörder, der das Gesicht seiner Ex abschneidet und dann aufsetzt, um seine jetzige Freundin zu terrorisieren. Es gibt Werwölfe, ganz klassisch, es gibt Aliens, es gibt einen animierten Film. Also wirklich richtig coole Kurzfilme und alles, deutsche Filme, alle aus dem deutschen Genrebereich, alle No Budget. Und ich glaube, das ist ein ganz geiles Vehikel, um zu zeigen, Leute, guck mal, wir machen einen geilen Scheiß. Ist auch nichts gefördert. Wie gesagt, das läuft alles über meinen Heimrechner zu Hause und soll dann nächstes Jahr großen Release feiern und international erstmal Filmfestivals laufen. Und ansonsten habe ich auch schon angesprochen, ich versuche es mit Filmförderung. Ich bin so verrückt. Ich habe ein Langfilm-Drehbuch entwickelt oder will es entwickeln lassen über die Mitteldeutsche Medienförderung. Das ist so die größte Förderung, die es gibt jetzt bei uns hier in der Region. Und da bekomme ich im November Bescheid, nee, im Dezember Bescheid und über die KDFS und SLM einen Kurzfilm, auch im Horrorbereich, da beides natürlich Elevated Horror, das heißt eher in die, ja, in den Kopfhorror geht das da, in den ruhigen Horror das soll ein Kurzfilm sein und da kriege ich im November Bescheid, genau. Daumen drücken. Keine Ahnung, was das wird. Das Ding ist, die Filme sind wirklich so konstitutioniert, dass sie halt viel Knete brauchen. Also der Kurzfilm, der braucht halt seine 20.000 Euro, weil wir da Kostüme brauchen, weil wir da ein geiles Monster-Design wie bei Guillermo del Toro benötigen, weil wir da coole Sets und Gemälde auch brauchen, gerade für diesen Film. So Layers of Fear, wenn man das kennt als Gamer, es geht so ein bisschen in die Richtung, also das Gemälde was erzählen innerhalb der Story und auch das Drehbuch für den Langfilm ist halt auch eine geile regionale Geschichte, ich darf halt nicht zu viel spoilen oder verraten, aber ist auch eine alte Legende, die es gibt, eine deutsche Legende und die hätte ich auch ganz gern verfilmt und da geht's aber auch in die Rücksprünge in die Vergangenheit und Ritter und was weiß ich, Mönche und also so ein bisschen im Name der Rose Vibe hat man dann da drin. Dann hast du die Jetztzeit, dann hast du ein Monster, was so ein bisschen wie bei S1 und 2 bei den Neuverfilmungen wirklich eskaliert, so, also wo ein Maul aufgerissen wird und da sind verschiedene Zähne rein oder Smile hat ein ähnliches Monster auch, ne? Also das wird dann auf jeden Fall sehr visuell und das heißt viel Budget und ich habe das mit 3 Millionen geplant, also große, große Themen. Und wenn das alles nicht klappt, dann also German Horror Story, das klappt auf jeden Fall. Dann wird es wahrscheinlich wieder ein kleiner, feiner Film, weil mich bringt nichts weg von diesem Filmemachen. Also selbst wenn ich gar kein Geld hätte für irgendein Projekt, drehe ich einen Film. Also das ist in mir drin, ich liebe das Geschichtenerzählen, ich liebe das Bilder zu generieren mit einem Team. Also am liebsten mag ich halt auch diese Teamzusammenarbeit, dich zusammenzuschließen mit Menschen, denen viele Möglichkeiten offen zu lassen, wie man an Sachen herangehen kann, wie man kreativ sein kann und so weiter. Und ich bin letztendlich gar nicht, ich bin, weiß nicht, wie so ein, ja, wie jemand, der ein Team zusammenstellt und die so ein bisschen hin und her schiebt und dann lasse ich die machen. So würde ich mich einschätzen als Regisseur und gar nicht so mit dieser klaren Kante sagen, nee, es muss genauso sein, wie es in meinem Kopf ist, weil so bin ich gar nicht drauf. Also ich mag dieses Zusammenarbeiten an so einem großen Ding und ja, Filme zu drehen, das ist mein großer Traum. Ja, so bin ich glücklich. Und natürlich bei Familie zu sein. Und natürlich.
Wenn du mich fragst, das ist ein perfektes Schlusswort und ich würde es auch wirklich genauso nehmen. Das habe ich gefühlt, das habe ich gerade gespürt. Super, ich kann das auch nachvollziehen. Mir geht es auch ähnlich und gerade auch der Punkt, weil du es gesagt hast, das kostet sehr viel Geld. Ich habe einen historischen Kurzspielfilm gedreht und wir haben 5 Drehtage auf ein Jahr verteilt gehabt, weil wir die Crew eben halt nicht immer zusammenbekommen haben und vor allen Dingen auch Witterungs- und Kostüme selber hergestellt und all so eine Sachen. Das ist wahnsinnig viel Arbeit, die am Ende wahrscheinlich die wenigsten wirklich dann tatsächlich dann bemerken werden, aber jedes Detail ist da eben halt auch wichtig und man merkt eben halt, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, eben halt, da ist ja halt eine Regenrinne drin, die da nicht reingehört. Es können halt wahnsinnig viele Fehler passieren, gerade mit kleinen, großen sowas halt und deswegen ist es immer sehr schön, wenn es genügend Leute gibt, die sagen, ich hab da Bock drauf und will das machen und Deutschland braucht eben halt wirklich mehr Genrefilme und deswegen ist es sehr schön, dass es Menschen wie dich gibt. David, vielen, vielen, vielen Dank für die vielen Einblicke und das Gespräch und dass du die ganzen Fragen alle beantwortet hast. Und du kannst gerne noch ein letztes Wort an unsere Zuhörerin draußen noch mit durchgeben und ich verabschiede mich bei euch. Vielen Dank fürs Einschalten. Ihr wisst, was zu tun ist und bis zum nächsten Mal.
Ja, ihr Lieben da draußen, bleibt dem Horrorfilm, dem Genrefilm weiterhin treu. Guckt ganz, ganz viele Filme, kommentiert die fleißig, schreibt auf Letterboxd und überall IMDb Kritiken. Wir Filmemacher, egal wie groß wir sind oder ob wir jetzt Deutsche sind oder weiß nicht, aus USA, irgendwelche, wir lesen das, wir lieben das, wir finden das super cool. Wir lieben es auch, Verrisse zu unseren Filmen zu lesen, muss ich auch wirklich sagen. Es macht doch immer großen Spaß, wenn Menschen die Zeit finden, sich so in etwas einzuarbeiten und sei es halt über Hass dann auszulassen, selbst das muss ich respektieren und kann es immer mit Humor auch sehen. Und den einen oder anderen Punkt muss ich ja dann auch eingestehen bei Kritik. Also ja, haut raus, was ihr über Filme denkt. Guckt Filme und vor allem, wenn ihr die Möglichkeit habt, macht Filme. Das wäre super, super geil, wenn ihr irgendwann auch mal zu einer Kamera greift und irgendeine geile Idee, die ihr im Kopf hattet, umsetzt. Und ey, wir haben die Plattform, wir haben fucking TikTok. Ihr könnt hier irgendeinen kleinen TikTok-Film drehen, eine gruselige Szene. Da habt ihr einen Kurzfilm gemacht, wenn man so sieht. Und ja, ihr braucht auch alle keine große Kamera, keine Red. Ihr nutzt die Kamera, die ihr in eurer Arschtasche habt, das iPhone oder das Smartphone, was ihr da habt. Und dreht damit Filme, weil besser als heutzutage geht es nicht, Filme zu machen. Du kannst ja sogar auf Handy schneiden, du kannst sie hochladen und Millionen Menschen können die potenziell sehen. Also macht Filme, das würde mich am meisten freuen. Aber ansonsten guckt Filme und kommentiert die. Und falls ihr mal irgendwie einen Film von mir braucht, schaltet mich an, dann schicke ich euch den Link zu.